Es ist schon interessant. Während noch bei der Debatte um den Amoklauf in Erfurt oder die Rütli-Schule die Gewalttätigkeit der Jugendlichen im Blickpunkt des medialen Interesses stand, ist es im jüngsten Streit die Jugendkriminalität. An Vorfällen wie dem in der Münchner U-Bahn ist der Öffentlichkeit primär der Rechtsbruch wichtig, der Verstoß gegen geltende Gesetze. Das heißt für die Jugendlichen, dass sie von vornherein als Kriminelle eingestuft werden und dementsprechend behandelt werden können. Es wird debattiert, wie und auf welcher Rechtsgrundlage zugeschlagen werden soll. Dass mit autorisierter Staatsgewalt zugeschlagen werden soll, wo Jugendliche unautorisiert gewalttätig werden, darin sind sich die Parteien von CDU bis Linke einig. Die sozialen Ursachen der Jugendgewalt werden in dieser Debatte nur selten genannt, dann allerdings knallhart ausgesprochen. Die Täter gehören zu den Gesellschaftsverlierern ohne Lehrstelle, zur untersten Armutsschicht, sind oft Ausländer und kommen aus Familien, in denen selbst geschlagen wird. Diese Zusammenhänge sind also für die jugendliche Brutalität verantwortlich. Dem stimmt auch der Bremer Pädagogikprofessor Freck Hüsken zu. Er meint aber:
Der Zusammenhang, um da nicht missverstanden zu werden, ist nicht einer des Automatismus. Es ist nicht so, dass diese Jugendlichen unabänderlich durch ihre soziale Lage determiniert werden. Es ist nicht so, dass Kinder, die in der Familie geprügelt werden, notwendigerweise zu Schläger werden müssen. Die müssen eben für ihren eigenen Übergriff auf Rentner oder auf Mitschüler, da müssen sie schon immer ihre eigenen Gründe haben. Das sind alles schon Aktivitäten mit Willen, Bewusstsein, mit geistigen Überlegungen, die sie selbst angezettelt haben.
Diese Überlegungen machen aus der alltäglichen Erfahrung, Verlierer zu sein, das Bedürfnis, sich nicht nur zu fügen, sondern auch mal Macht über andere auszuüben. Das Bedürfnis, sich den besonderen Wert ihrer Person mit physischer Überlegenheit über andere zu beweisen. Ein ziemlich schäbiges Bedürfnis natürlich, das nur mit dem rechten Ideal, das Stärke Macht verleiht, aufkommen kann. Diese Gedanken machen sich also Jugendliche, die gewalttätig gegen Menschen werden. Bei Eigentumsdelikten ist die Lage ja noch einfacher. Sie kommen nicht zufällig, bei Eigentumslosen am häufigsten vor. Was machen nun die Medien und Politiker aus der Erkenntnis über diese Zusammenhänge?
Sie kommen nicht im Entferntesten auf die Idee, die von Ihnen selbst angesprochenen Gründe oder Bedingungen oder Faktoren, das ist mir jetzt egal, dieser Gewalt, deren Beseitigung zu fordern. Auf der einen Seite geht Ihnen der Spruch, man dürfe nicht an Symptomen herumdoktern, sondern müsse an die Ursachen ran. Das geht Ihnen flüssig von den Lippen. Aber auf der anderen Seite würdigen Sie die von Ihnen selbst angesprochenen Ursachen mit keiner Silbe. Weder fällt Ihnen ein, diese Familie aus der Armut herauszuholen, noch fällt Ihnen ein, die Jugendlichen etwa bildungsmäßig ausgiebiger zu betreuen. Und erst recht fällt Ihnen nicht ein, die systematische politische Ausgrenzung ausländischer Menschen zu beenden. Da würde ich einfach mal sagen, das wäre es. Familien ohne materiellen Sorgen, ja, da wird es schon ein bisschen vernünftiger zugehen. Kindern, denen es ermöglicht wird, ordentlich was zu lernen und von der Welt was zu begreifen, also die Welt richtiger zu begreifen, und an deren Pass und Hautfarbe dann eben keine Einrichtung und kein Mitmensch Anstoß nimmt. Ich würde schon sagen, das wären in der Tat Einrichtungen und Umstände, die die Jugendkriminalität abbauen würden.
Sagt Freck Hüsken, und der hat sich in verschiedenen Büchern auch mit der Erziehung der Jugend in der bürgerlichen Gesellschaft befasst. Seine Analyse erbrachte das Ergebnis, in der Schule würden junge Menschen vor allem zu selbstbewussten Konkurrenten erzogen. In der Verlängerung heißt das, dass Kinder, die sich entschieden haben, sich gegen andere durchzusetzen, manchmal nicht zum Schulbuch greifen, um eine bessere Note zu schreiben, sondern zur Gewalt, um andere alt aussehen zu lassen. Angesichts dessen müsste man meinen, sollte das hiesige Schulsystem stark unter Beschuss stehen. Doch Politiker, Lehrer und Eltern halten an der Sortierung fest, weil für sie der Zusammenhang auch überhaupt nicht klar ist.
Die sehen doch Konkurrenz gar nicht als eine der Grundlagen für diese Form von Brutalität. Die Konkurrenz gilt auch nach wie vor, deswegen wird sie ja auch ganz anders benannt, als Inbegriff von Freiheit, freie Marktwirtschaft. Das ist es doch, was der Inbegriff von Konkurrenz ist. Da soll es jeder zu was bringen können, und nach wie vor gilt doch als gewünschte Konkurrenzmoral, dass jeder seines Glückes Schmied ist und dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Das ist doch das, was da gedacht wird. Das hat eben ein paar ziemlich große Haken. Es ist nämlich erstens so, dass alle Mittel für die, ich bleib mal bei dem Wort Glückssuche, hierzulande vorgeschrieben sind und sich ausnahmslos aufs Geldverdienen konzentrieren. Zweitens, dass über das Geldverdienen, im Gegensatz zu dem Spruch vom Glück, dessen Schmied man selbst ist, gar nicht die Leistung des Einzelnen entscheidet, sondern bekanntlich die Anzahl an Arbeitsplätzen oder Schulplätzen, die Unternehmer und Schule anbieten und die sie auch nur dann anbieten, wenn es sich für sie lohnt oder wenn sie die Qualifikationen brauchen wollen. Und drittens, und das ist halt auch nochmal sehr wichtig, dass in allen Abteilungen gesellschaftlicher Konkurrenz, und das gesamte gesellschaftliche Leben ist in seinen wichtigsten Bestandteilen durch Konkurrenz bestimmt, dass in allen Abteilungen der Konkurrenz das Resultat der Konkurrenz insgesamt längst feststeht, bevor der Einzelne in sie hineingeworfen wird. Machen wir es an der Schule. Da steht von vornherein fest, dass die Mehrzahl der Pflichtschüler zu den Schulverlierern gehört, die von weiterführender Bildung und Studium ausgeschlossen werden. Und da hat dann eben die Lernkonkurrenz, in die die Schüler hineingeworfen werden, in der sie sich bewähren sollen, nur noch den Inhalt, den Versuch zu unternehmen, gegen die Mitschüler dafür zu sorgen, dass man eben nicht selbst zu den Schulverlierern gehört, sondern die anderen zu den Schulverlierern gehören. Das ist den Migrantenkindern, also diese Beteiligung dieser Form der Konkurrenz, häufig schon deshalb nicht möglich, weil ihnen die hier notwendigen Voraussetzungen, um sich überhaupt an Konkurrenz beteiligen zu können, ziemlich systematisch vorenthalten werden, Sprachkenntnisse und so weiter.
Sagt Freck Hüsken, Professor der Pädagogik an der Universität in Bremen. Er ist Autor verschiedener Bücher zum Thema Erziehung und Jugendgewalt. Zuletzt erschienen ist von ihm der Titel »Über die Unregierbarkeit des Schulvolks« im Hamburger VSA-Verlag.